Millionen von Frauen leben mit einer chronischen Erkrankung, die oft übersehen, bagatellisiert oder falsch behandelt wird. Endometriose ist real, körperlich, immunologisch und gesellschaftlich relevant. Warum sie so schwer zu fassen ist, was wir heute wissen und was sich ändern muss. Hallo und herzlich willkommen zu Bewegtes Leben, dem Wissenspodcast rund um Bewegung, Gesundheit und Gesellschaft mit einem besonderen Fokus auf geschlechtersensible Perspektiven. Mein Name ist Dr. Christine Lohr und ich begrüße alle HörerInnen zur aktuellen Folge. In dieser Episode geht es um Endometriose, eine Erkrankung, die weltweit Millionen betrifft und deren Erforschung bis heute lückenhaft ist. Wir sprechen über mögliche Entstehungsmechanismen, typische Symptome und klinische Subtypen, aber auch über die lange Geschichte des Schweigens, strukturelle Versorgungslücken und das, was Forschung heute beitragen kann. Diese Episode bildet den Auftakt zu einem zweiteiligen Schwerpunkt. Im ersten Teil stehen Grundlagen, Geschichte und klinische Realität im Vordergrund. Der zweite Teil widmet sich dann der Diagnostik, den Therapieoptionen und dem aktuellen Forschungsstand. Wer wissen will, warum Endometriose bis heute so oft unterschätzt wird, muss sich mit ihrer Geschichte befassen. Lange wurde sie medizinisch nicht ernst genommen, gesellschaftlich wenig thematisiert, häufig fehlinterpretiert und bis heute kaum erforscht. Und obwohl erste Beschreibungen bereits im 19. Jahrhundert dokumentiert wurden, fand sie lange keinen Platz in der strukturierten medizinischen Versorgung. Zu den frühesten pathologischen Beobachtungen zählt die Arbeit des Wiener Arztes Karl von Rokitansky, der um 1860 sogenannte adenomyomatöse Veränderungen im Gewebe beschrieb. Was ist damit gemeint? Gemeint sind damit gutartige Wucherungen von Drüsen und Muskelgewebe, wie sie bei der sogenannten Adenomyose oder jetzt hier im weiteren Kontext endometriotischer Veränderungen auftreten können. Vorab ein kurzer Einschub, eine Differenzierung zwischen der Endometriose und der Adenomyose. Heute unterscheiden wir zwischen Endometriose und Adenomyose. Es handelt sich um zwei Erkrankungen, die ähnliche Symptome hervorrufen können, aber unterschiedliche Gewebe betreffen. Bei der Endometriose wächst Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter, wie zum Beispiel im Bauchraum, an den Eierstöcken oder an der Blase. Bei der Adenomyose hingegen wächst dieses Gewebe in die Muskelwand der Gebärmutter selbst ein. Beide Erkrankungen können zyklusabhängig verlaufen und Schmerzen verursachen, sie sind jedoch verschieden lokalisiert und müssen medizinisch unterschiedlich bewertet werden. Kommen wir zurück zur Geschichte. In den 1920er Jahren entwickelte der amerikanische Gynäkologe John Sampson die bis heute einflussreiche Theorie der sogenannten retrograden Menstruation. Was bedeutet das? Diese Theorie geht davon aus, dass während der Menstruation Gewebe der Gebärmutterschleimhaut über die Eileiter in die Bauchhöhle gelangt und sich dort somit ansiedeln kann. Diese Theorie wird auch heute noch diskutiert, wenn auch zahlreiche weitere Erklärungsmodelle hinzugekommen sind, auf die wir auch im späteren noch eingehen werden. Trotz dieser frühen Erkenntnisse galt Endometriose bis weit ins 20. Jahrhundert hinein als unspezifisches Frauenleiden. Betroffene Frauen berichteten über starke Schmerzen, Müdigkeit, Verdauungsbeschwerden oder unerfüllten Kinderwunsch. Doch viele wurden lange nicht ernst genommen. Beschwerden wurden psychologisiert oder als übertrieben abgetan. Nicht selten erhielten Patientinnen über Jahre hinweg keine konkrete Diagnose. Erst mit der feministischen Gesundheitsbewegung der 70er und 80er Jahre begannen sich Patientinnen öffentlich zu Wort zu melden. In vielen Ländern entstanden erste Selbsthilfegruppen, Netzwerke und spezialisierte Anlaufstellen. In Deutschland war die Gründung der Endometriose-Vereinigung ein wichtiger Schritt, um die Erkrankung in das öffentliche Bewusstsein zu bringen und eine bessere Versorgung einzufordern. Heute ist Endometriose als chronische, häufig schmerzhafte Erkrankung medizinisch anerkannt. Die Weltgesundheitsorganisation klassifiziert sie als nicht übertragbare Erkrankung mit erheblichem Einfluss auf die Lebensqualität. Auch in medizinischen Leitlinien, etwa der European Society of Human Reproduction and Embryology, findet sie mittlerweile klaren Eingang. Doch die Geschichte ist damit nicht abgeschlossen. Viele der Betroffenen erleben auch heute noch, dass ihre Beschwerden bagatellisiert, oft fehlgedeutet oder auf psychische Ursachen zurückgeführt werden. Die lange Zeit bis zur Diagnosestellung ist Ausdruck davon, ebenso wie der Mangel an fachkundigen Anlaufstellen und die weiterhin verbreitete Vorstellung, starke Regelschmerzen seien schlicht normal. Es zeigt sich, dass medizinische Anerkennung allein nicht ausreicht. Maßgebend ist auch, wie Wissen in der Praxis ganz konkret umgesetzt wird. Die Geschichte der Endometriose zeigt, wie lange es gedauert hat, bis diese Erkrankung überhaupt sichtbar wurde. Und zwar medizinisch, gesellschaftlich und auch politisch. Doch wie häufig ist Endometriose eigentlich? Wer ist betroffen und in welchem Alter treten erste Symptome auf? Ein Blick auf die epidemiologischen Daten gibt erste Antworten und macht zugleich deutlich, wie groß die Forschungslücken bis heute sind. Wie viele Frauen tatsächlich weltweit an Endometriose erkrankt sind, lässt sich nur näherungsweise beziffern. Die offizielle Angabe der WHO spricht von rund 10% aller menstruierenden Frauen und Mädchen im reproduktiven Alter. Diese Zahl beschreibt die sogenannte Prävalenz. Also den Anteil der betroffenen Personen innerhalb einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zu einem definierten Zeitpunkt oder auch Zeitraum. Diese globale Schätzung verdeckt jedoch die Tatsache, dass in vielen Ländern weder systematisch erfasst noch ausreichend diagnostiziert wird. Das bedeutet, die Dunkelziffer gilt auch deshalb als ganz erheblich. Eine große internationale Übersichtsarbeit zeigt, die Prävalenz hängt stark davon ab, welche Gruppen untersucht werden und auch, wie die Diagnose erfolgt. In operativ bestätigten Gruppen, also bei Frauen mit chronischen Beckenschmerzen oder Fertilitätsstörungen, liegt die Prävalenz teils deutlich höher. Und Studien, die sich auf Fragebögen oder Eigenangaben stützen, zeigen eine breitere Spannweite, aber auch eine größere Unsicherheit der Ergebnisse. Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt zwischen dem 25. und dem 35. Lebensjahr. Erste Symptome können allerdings bereits in der Jugend auftreten. Gerade bei Jugendlichen werden Zyklusbeschwerden jedoch häufig als normal bewertet, was mit dazu beiträgt, dass die Symptome nicht weiter abgeklärt werden. Ein zentrales Problem ist die lange Zeitspanne bis zur Diagnosestellung. Hier zeigen internationale Daten, dass Frauen im Durchschnitt 7 bis 8 Jahre benötigen, bis eine konkrete Diagnose gestellt wird. In Deutschland liegen diese Schätzungen bei 6 bis 10 Jahren. Diese Verzögerung führt nicht nur zu unnötigem Leid, sondern auch zu einer Chronifizierung der Beschwerden. Hinzu kommt, dass die Versorgungslage sehr stark variiert, sowohl global als auch innerhalb einzelner Gesundheitssysteme. In vielen Ländern gibt es bis heute keine strukturierten Anlaufstellen oder zertifizierten Behandlungszentren. Auch hier zeigt sich ein geschlechtsspezifisches Muster. Die Beschwerden werden nicht selten verharmlost oder mit Verweis auf psychische Ursachen abgetan. In der Folge erhalten viele Betroffene entweder gar keine Diagnose oder nur nach einer langjährigen Odyssee durch verschiedene Praxen, Notaufnahmen oder auch Kinderwunschzentren. Was wir über Häufigkeit, Erkrankungsalter oder Begleiterkrankungen wissen, ist also nicht neutral. Es ist ein Spiegel dafür, wie ernst Frauen mit chronischen Schmerzen genommen werden und welche strukturellen Bedingungen dafür geschaffen werden. Ein Blick nach Frankreich zeigt, dass politische Anerkennung einen Unterschied machen kann. Dort wurde im Jahr 2022 ein nationaler Strategieplan gegen Endometriose vorgestellt. Die Initiative umfasst einmal Forschung, Aufklärung, eine adäquate medizinische Fortbildung und den Ausbau spezialisierter Versorgungseinrichtungen. Diese Maßnahme soll die Erkrankung sichtbar machen und Betroffenen konkrete Unterstützung bieten. Auch Australien verfolgt ein ähnliches nationales Programm. In Deutschland hingegen fehlt bislang eine vergleichbare Strategie oder Maßnahme. Die Versorgung beruht auf regionalem Engagement, Einzelinitiativen und spezialisierten Netzwerken. Eine übergeordnete gesundheitspolitische Einbindung steht noch aus und das hat Folgen für die Diagnostik, die Behandlung und auch die gesellschaftliche Wahrnehmung. Die Zahlen und Versorgungslücken zeigen, Endometriose ist keine seltene Erkrankung, aber eine, die oft nicht gesehen wird. Um zu verstehen, warum sie so unterschiedlich verläuft, warum manche Frauen kaum Symptome spüren und andere über Jahre hinweg an starken Schmerzen leiden, lohnt sich ein Blick auf die Mechanismen hinter der Erkrankung. Was also wissen wir heute über ihre Entstehung? Welche Faktoren spielen eine Rolle und warum ist die Forschung noch immer so fragmentiert? Wie genau Endometriose entsteht, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Es gibt mehrere Hypothesen, die teils ergänzend, teils konkurrierend diskutiert werden, auch weil Endometriose nicht in jedem Fall gleich verläuft. Sie zeigt sich in unterschiedlichen Gewebeformen, einer unterschiedlichen Lokalisation und auch einer unterschiedlichen Ausprägung. Die Forschung geht heute davon aus, dass es sich um ein ganz komplexes Zusammenspiel aus hormonellen, immunologischen, genetischen und auch umweltbezogenen Faktoren handelt. Wie bereits erwähnt, ist eine der ältesten Theorien die sogenannte retrograde Menstruation. Diese geht also davon aus, dass während der Menstruation Gebärmutterschleimhaut über die Eileiter in den Bauchraum gelangt, sich dort anheftet und weiter wächst. Retrograde Menstruation gilt jedoch nicht als die alleinige Erklärung. Denn sie kommt bei vielen menstruierenden Frauen vor, ohne dass sich daraus direkt eine Endometriose entwickelt. Heute werden also weitere Mechanismen diskutiert. Dazu gehört unter anderem die metaplastische Theorie, nach der sich Zellen im Bauchfell spontan in endometriumähnliches Gewebe umwandeln können. Eine andere Hypothese vermutet eine lymphogene oder hämatogene Streuung, bei der Zellen, also über Blut oder auch Lymphbahnen, an entlegene Stellen im Körper gelangt. Diese Theorie dient unter anderem zur Erklärung von Endometriose in der Lunge oder auch dem Zwerchfell. Neben diesen strukturellen Erklärungsansätzen steht zunehmend das Immunsystem im Fokus. Frauen mit Endometriose zeigen häufiger eine veränderte Immunantwort, die es dem Gewebe ermöglicht, außerhalb der Gebärmutter zu überleben. Auch chronisch entzündliche Prozesse spielen eine zentrale Rolle, sowohl in der Entstehung als auch in der Schmerzverarbeitung. Die betroffenen Gewebe produzieren entzündungsfördernde Zytokine, Wachstumsfaktoren und Schmerzbotenstoffe, die wiederum zu lokalen Reaktionen, Verwachsungen und Nervenreizungen führen können. Eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2024 liefert neue Einblicke in genau diese immunologischen Prozesse. Die Forschenden verglichen die zelluläre Zusammensetzung von Endometrioseherden mit gesundem Gewebe und fanden Hinweise auf eine veränderte Aktivität von Makrophagen und auch T-Zellen. Was sind das für Zellen? Das sind ganz zentrale Immunzellen und bei Endometriose fördern sie nicht die Abwehr, sondern die Entzündung und das Überleben des versprengten Gewebes. Offenbar toleriert das Immunsystem das versprengte Gewebe, statt es also zu bekämpfen und fördert gleichzeitig Entzündungssignale, die das Fortschreiten der Erkrankung begünstigen. Diese Erkenntnisse bestätigen, dass Endometriose nicht nur hormonell, sondern auch immunologisch geprägt ist. Darüber hinaus gilt Endometriose als eine östrogenabhängige Erkrankung. Östrogene fördern das Wachstum und die Aktivität des endometriumähnlichen Gewebes. Viele medikamentöse Therapien zielen daher darauf ab, den Östrogenspiegel zu senken oder lokal zu blockieren. Gleichzeitig zeigen neuere Studien, dass nicht alleine die Hormone entscheidend sind, auch das neuroimmunologische Zusammenspiel rückt verstärkt in den Fokus. So wird diskutiert, dass Nervenfasern in Endometrioseherde einwachsen und eine zentrale Schmerzverstärkung mitbedingen können. In den letzten Jahren wurde zudem das Mikrobiom als möglicher Mitverursacher identifiziert. Erste Studien deuten darauf hin, dass das vaginale und Darmmikrobiom bei Patientinnen mit Endometriose verändert sein kann, mit potenziellen Auswirkungen auf die Immunregulation, Entzündung und auch die Gewebestabilität. Auch werden genetische Faktoren erforscht. Studien, die das Erbgut vieler Menschen systematisch untersuchen, zeigen, Endometriose tritt familiär gehäuft auf und bestimmte genetische Varianten scheinen das Erkrankungsrisiko zu erhöhen. Insgesamt zeigt sich, Endometriose ist keine monokausale Erkrankung, sondern ein heterogenes, also vielgestaltiges Syndrom mit zahlreichen Gesichtern. Das macht sie so schwer fassbar, sowohl diagnostisch als auch therapeutisch. Gleichzeitig erklärt es, warum pauschale Aussagen so selten greifen und warum Forschung und individuelle Einschätzung im klinischen Alltag so bedeutsam sind. Die Forschung zeigt also, Endometriose ist ein vielschichtiges Geschehen mit hormonellen, immunologischen und genetischen Einflussfaktoren. Wie äußert sich nun diese Erkrankung konkret im Leben der Betroffenen? Welche Symptome treten auf und warum können sie so unterschiedlich ausfallen? Endometriose kann sich auf sehr unterschiedliche Weise äußern. Das erschwert die Diagnose und trägt dazu bei, dass Beschwerden häufig lange unerkannt oder auch falsch eingeordnet bleiben. Während manche Frauen kaum Symptome verspüren, berichten andere wiederum von starken Einschränkungen im Alltag. Klar ist, es gibt keinen einheitlichen Verlauf. Zu den häufigsten Symptomen zählen zyklusabhängige Schmerzen, allen voran eine ausgeprägte Dysmenorrhoe, also schmerzhafte Menstruation. Viele der Betroffenen leiden zusätzlich unter Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, beim Wasserlassen oder während des Stuhlgangs. Vor allem dann, wenn Gewebeanteile im Bereich der Blase oder des Darms betroffen sind. Auch können Schmerzen im unteren Rücken, in den Beinen oder im Becken auftreten. Sie variieren in Intensität und Häufigkeit und sind auch nicht immer eindeutig zyklusgebunden. Ein weiteres häufiges Symptom ist eine anhaltende Erschöpfung. Viele Patientinnen berichten über eine ausgeprägte Fatigue, die unabhängig von der Schmerzstärke auftritt. Was ist unter Fatigue eigentlich genau zu verstehen? Sie beschreibt eine anhaltende körperliche und mentale Erschöpfung, die nicht einfach durch Ausruhen verschwindet. Sie ist ein häufig unterschätztes Symptom bei chronischen Erkrankungen wie der Endometriose. Hinzu kommen häufig gastrointestinale Beschwerden wie etwa Blähungen, Druckgefühl oder wechselhafte Verdauung. Diese beschriebenen Symptome treten oft im Zusammenhang mit einer Darmbeteiligung auf. Zwischenblutungen, Zyklusstörungen und unerfüllter Kinderwunsch gehören ebenfalls zum klinischen Spektrum. Wie unterschiedlich sich Endometriose zeigen kann, lässt sich an folgendem Beispiel verdeutlichen. Eine 32-jährige Frau berichtet über seit ihrer Jugend bestehende starke Regelschmerzen, die sie regelmäßig vom Schul- und später vom Berufsalltag fernhielten. Sie erhielt wiederholt die Rückmeldung, dass ihre Beschwerden normal seien oder eben auch psychosomatisch bedingt. Gynäkologische Routineuntersuchungen blieben ohne konkreten Befund. Erst nach fast 10 Jahren und zusätzlichen Beschwerden, darunter eine sehr starke Erschöpfung, zyklusabhängige Verdauungsprobleme und Schmerzen beim Stuhlgang, wurde schließlich ein MRT veranlasst. Diese Untersuchung ergab den Verdacht auf eine tief infiltrierende Endometriose mit Darmbeteiligung, der später durch eine Operation bestätigt wurde. Heute befindet sich die Patientin in interdisziplinärer Behandlung mit hormoneller Therapie, physiotherapeutischer Unterstützung und einer regelmäßigen Verlaufskontrolle. Und dieser Verlauf ist kein Einzelfall. Vielmehr zeigt er, wie lang der Weg zur Diagnose sein kann, selbst bei einer ausgeprägten Symptomatik. Medizinisch wird Endometriose in verschiedene Subtypen eingeteilt. Und zwar einmal die peritoneale Form. Sie betrifft das Bauchfell und ist häufig sehr schwer sichtbar. Dann gibt es die ovarielle Endometriose. Die ovarielle Endometriose äußert sich in Form sogenannter Endometriome. Das sind zystische Veränderungen an den Eierstöcken. Und die eben schon angesprochene tief infiltrierende Endometriose greift auf tiefer liegendes Gewebe über, etwa auf den Darm, die Blase oder auch die Beckenbänder und geht oft mit besonders intensiven Schmerzen einher. Sogenannte extragenitale Befunde sind außerhalb des gynäkologischen Bereichs lokalisiert, etwa an Zwerchfell, der Lunge oder auch sogar der Haut. Auffällig ist auch, dass die Intensität der Symptome nicht immer mit dem Ausmaß der Befunde korreliert. Auch kleine Herde können erhebliche Beschwerden verursachen, während größere Läsionen mitunter symptomarm bleiben. Die individuelle Schmerzverarbeitung spielt dabei eine zentrale Rolle, beeinflusst durch hormonelle, immunologische und neurobiologische Faktoren. Die Lebensqualität vieler Betroffener ist deutlich eingeschränkt. Schmerzen, Erschöpfung, Schlafstörungen und der soziale Rückzug beeinflussen nicht nur den Alltag, sondern auch das Berufsleben, die Beziehungsgestaltung und das emotionale Erleben. Viele Frauen durchlaufen einen sehr langen diagnostischen Prozess mit wiederholten Fehldeutungen und erleben Frustration, Wahnsinnsohnmacht oder den Eindruck, nicht gehört zu werden. Gerade weil die Symptomatik so vielfältig ist, braucht es eine präzise Anamnese, gut informierte Fachpersonen und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Endometriose betrifft also nicht nur die Gebärmutter oder den Zyklus, sondern das Leben der Patientinnen als Ganzes. Fassen wir das alles noch einmal zusammen. Die bisherigen Abschnitte zeigen, wie komplex und vielgestaltig Endometriose ist. Ihre Entstehung beruht auf einem Zusammenspiel hormoneller, immunologischer und genetischer Komponenten. Die Symptome können unterschiedlich stark ausgeprägt sein und reichen von zyklusabhängigen Schmerzen bis hin zu chronischer Erschöpfung, Verdauungsproblemen und unerfülltem Kinderwunsch. Weltweit sind Millionen von Frauen betroffen. Schätzungen zufolge leidet etwa jede 10. menstruierende Person im reproduktiven Alter an Endometriose mit erheblichen individuellen und gesellschaftlichen Folgen. Trotzdem wird die Erkrankung häufig erst nach vielen Jahren erkannt. Für die Betroffenen bedeutet das nicht nur wiederholte Arztwechsel und Fehldeutungen, sondern oft auch psychosoziale Belastungen, Einschränkungen im Berufsleben und fehlende Orientierung im medizinischen System. Gleichzeitig gibt es medizinisch fundierte Ansätze zur Einteilung in Subtypen und zur Erklärung individueller Verläufe. Ob peritoneale Herde, ovarielle oder tief infiltrierende Befunde. Entscheidend ist immer eine differenzierte Sichtweise, die Raum für individuelle Ausprägungen lässt. In der nächsten Episode geht es um die Frage, wie Endometriose erkannt und behandelt werden kann. Wir sprechen über die aktuellen Möglichkeiten der Diagnostik, über medikamentöse und chirurgische Therapien, aber auch über neue Forschungsansätze, Versorgungsstrukturen und die gesellschaftliche Dimension dieser Erkrankung. Denn obwohl es spezialisierte Endometriosezentren gibt, fehlt es vielerorts an einer abgestimmten, wohnortnahen Versorgung, begleitet von gesellschaftlicher Aufklärung und gesundheitspolitischem Engagement. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Bewegtes Leben. Gemeinsam schaffen wir Raum für neue Perspektiven und echte Vielfalt, denn Veränderung beginnt dort, wo wir sie sichtbar machen.